Er ist auferstanden. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und nicht nur er ist auferstanden, sondern für alle, die an ihn glauben, er hat uns mit, wir sind mit auferweckt. Und eines Tages werden wir auch auferstehen, auch mit einem anderen Körper, auch so wie Jesus. Das ist die Verheißung und sie wird kommen. Warum? Warum ist das so? Weil Christus uns durch seinen Tod am Kreuz versetzt hat. Aus dem Reich der Finsternis, von dem wir gerade gehört haben, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist in diesem ganz bekannten Vers aus Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns versetzt. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden für jeden, der glaubt. Wie ist das passiert, diese Versetzung in das Reich? Ja? Es ist ja nicht einfach so passiert, dass Gott gesagt hat, ah ja, okay, jetzt versetze ich die mal und dann nimmt sie einfach und er steckt sie da rein. Sondern es ist geschehen durch das, was an Ostern geschehen ist. Durch das Kreuz, durch seine Auferweckung wurden auch wir auferweckt und haben jetzt Leben von oben her. Ja, dieses Wort für neugeboren, ich habe es viele Mal schon gesagt, heißt Leben von Gott her, ewiges Leben. Das heißt, wir werden nicht mehr sterben, auch wenn wir physisch sterben. Wir sind vom Tod ins Leben durchgedrungen, heißt es im Johannesevangelium. Durch diesen Plan, vorhin war schon ganz viel von diesem Rettungsplan die Rede, es wurde auch hier schon gebetet und gedankt für diese Fülle, die in Christus war. Und genauso steht es, dass diese Fülle in Zusammenhang steht mit dem, was am Kreuz geschehen ist. Kolosser 2. Denn in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Jeder, der glaubt, ist in Christus zur Fülle gebracht worden. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung des Christus. Also hier sehen wir, dass in Christus eine andere Beschneidung am Werk ist in uns, die uns tatsächlich dann versetzt. Wie sieht denn die aus? Mit ihm begraben in der Taufe. Das heißt, wir sind Ausziehen des fleischlichen Leibes. Das heißt, wir sterben. Unser altes Ich stirbt und wir werden, die Taufe ist dieses Symbol für das Begräbnis. Und in ihm sind wir auch mit ihm auferweckt, durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. So, das macht was mit uns, seine Auferstehung. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle unsere Vergehungen vergeben hat. Was für eine Botschaft. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Und diesen Triumph, den feiern wir heute, den feiern wir an diesem Ostersonntag. Das Kreuz, also das, was wie die größte Niederlage aussah, war in Wirklichkeit durch die Auferstehung der größte Triumph aller Zeiten. Und ich habe gedacht, passend zum Freitag, Esther hat schon angedeutet, wir hatten am Freitag hier einen ganzen Tag ein Seminar zu dem Thema die unsichtbare Welt, ja, wie sieht die eigentlich aus und wie sieht der geistliche Kampf aus, also geistliche Welt, geistlicher Kampf, womit haben wir es zu tun im täglichen Leben, ja, diese Macht des Todes, die auch da ist, aber die auch gebrochen ist durch das, was Jesus getan hat. So, wir haben uns das genauer am Freitag angeschaut. Und ich habe irgendwie so empfunden, dass es doch jetzt auch der richtige Zeitpunkt ist, sich das, was an Ostern passiert ist, diese Geschichte, wir kennen sie ja alle, was an Ostern passiert ist, aber jetzt mal wirklich mit dem Fokus anzuschauen aus der unsichtbaren Welt heraus. Was ist denn an Ostern geschehen in der unsichtbaren Welt? Wie sind die Zusammenhänge? Denn Jesus hat die Gewalten und Mächte damals schon entwaffnet. Und das müssen wir heute wissen. Ja, wenn wir mit ihm zu tun haben, wenn wir mit dem täglichen Leben zu tun haben, die Gewalten und Mächte sind entwaffnet und zur Schau gestellt. Dieses zur Schau stellen. Sie wurden präsentiert und gesagt, schaut mal, alles, was ihr geplant habt, es ist zunichte gemacht worden. Die Mächte der Finsternis, sie haben nicht geahnt. Wir wissen, sie sind nicht allwissend. Ja, sie wissen nicht alles. Und sie haben nicht geahnt, was am Kreuz geschehen würde. Der Paulus, der sagt uns, dass es ein Geheimnis war, was geschehen würde. Was geschehen wurde. Und wir haben das vorhin auch gesungen, Jesus, in dir ist die Kraft zum Leben. Haben wir doch vorhin gesungen, ne? In dir ist die Kraft zum Leben, welch Geheimnis öffnet sich? Da ist ein Geheimnis geöffnet worden, das verborgen war und das auch für diese Mächte verborgen war. Woher wissen wir das? Wir lesen das in 1. Korinther 2, 7 und 8. Da sagt Paulus, wir predigen das Geheimnis der von Gott verborgenen Weisheit. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat sie erkannt. Denn wenn sie diese Weisheit erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und da, wo Machthaber steht, da steht im Text auch dieses Wort für Fürst, der Fürst, ja, die Fürsten dieser Welt. Wer ist der Fürst dieser Welt? Wir wissen das, ja? Das ist der Feind, das ist Satan. Also nicht nur die menschlichen Machthaber, die ihn tatsächlich gekreuzigt haben, ja, also die führenden Juden, die führenden, die Römer, die zuständig waren, nicht nur die menschlichen Machthaber, sondern der Fürst dieser Welt hat diese Weisheit nicht erkannt. Denn wenn er sie erkannt hätte, dann hätte er den Herrn der Herrlichkeit nicht dafür gesorgt, dass der Herr der Herrlichkeit gekreuzigt wird. Und das müssen wir uns einfach klar machen, wenn wir mal aus dieser Sicht das sehen. Wenn die Mächte der Finsternis verstanden hätten, wozu sie da die Menschen bringen, ja, dass Jesus gekommen war, extra dafür, dass er sein Leben als Opfer für die Sünde gibt, dann hätten sie ihn niemals töten lassen. Und selbst die Jünger verstanden das zu dem Zeitpunkt nicht, warum Jesus gekommen war. Wie haben sie denn reagiert darauf, ja, als Jesus zu ihnen gesagt hat, dass er nach Jerusalem gehen muss und sterben muss? Sie waren schockiert. Und der Petrus, so wie er war, nein, alles nur das nicht, ja, das geschehe bloß nicht. Wie antwortet Jesus drauf? Er dreht sich um und sagt, gehinder mich, Satan. Ja, das ist eigentlich krass. Was für eine Ironie, war ja von Petrus gut gemeint. Und die Mächte, sie wollten doch Jesus eigentlich umbringen. Und jetzt, ja, will doch Petrus ihn nur schützen. Aber Jesus weiß natürlich, er muss sterben. Die Mächte müssen die Menschen dazu bringen, dass er stirbt, damit genau der Rettungsplan Gottes zustande kommt. Man könnte sagen, Jesus war in geheimer göttlicher Mission unterwegs. Und das Alte Testament ist ja nicht so, dass das nicht schon angekündigt gewesen wäre. Aus heutiger Sicht sehen wir das doch im Alten Testament. Aber es steht nicht irgendwo an einer zentralen Stelle, sondern überall im Alten Testament sind Hinweise versteckt. Besonders in den prophetischen Schriften, in den Psalmen, werden wir nachher noch sehen. Überall Hinweise, die man aus damaliger Sicht tatsächlich nicht verstehen konnte. Wir aus unserer Sicht heute, wir sagen, ist doch klar, liest man doch. Jenny hat vorhin Jesaja 53 gelesen, da steht doch alles schon drin. Wie kann das sein, dass sie es nicht gesehen haben? Aber es war verborgen. Es war verborgen. Es war dieses Geheimnis, weil es verborgen war an ganz unterschiedlichen Stellen. Warum? Vorhin kam auch vor, ja, das, was kein Auge gesehen hat. Warum hat Gott das so verborgen? Weil auch die Mächte der Finsternis dadurch den Plan nicht kannten. Die Mächte der Finsternis wussten wohl, dass der prophezeite Messias gekommen war. Die wussten, dass der Sohn Davids gekommen war. Denkt ihr an die Weihnachtsgeschichte? Und der Stern, und die wussten wohl, warum wurden denn diese ganzen Kinder getötet? Eigentlich der Grund dahinter war, irgendwie dadurch den Messias zu erwischen. Ihn so früh wie möglich aus dem Verkehr zu ziehen. Und auch später, wir wissen schon, dass die Mächte Jesus erkannt haben. Die haben sehr genau gewusst, wer er ist. Wir lesen aus verschiedenen Begegnungen, wir haben es am Freitag uns viele Begegnungen angeschaut, auch von Menschen, die andere Geister in sich hatten. Eine lesen wir in Matthäus 8, da kommen Jesus also Menschen entgegen, die von Geistern besessen sind. Und dann schreien sie, schon als sie ihn sehen, schreien sie: Was willst du von uns, Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen? Also was wir daran sehen, ist, dass die Geister sehr wohl wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber sie wissen nicht, was er vorhat. Ja, was willst du? Was hast du vor? Willst du uns jetzt schon quälen? Was geht hier? Sie wissen es nicht. Und deshalb, als die Mächte der Finsternis planten oder es wirklich zustande brachten, Jesus zu töten, dann taten sie eigentlich im Prinzip genau das, was in Gottes Plan war. Gottes Plan. Warum musste Jesus eigentlich sterben? Warum plante Gott? Warum, wir haben vorhin Jesaja 53 gehört, es gefiel Gott sogar, Jesus zu zerschlagen. Ich bin da schon oft drüber gestolpert früher. Ich habe gedacht, wenn Jesus so leidet, wie kann das Gott gefallen? Wie kann das Gott gefallen? Aber es kann deshalb Gott gefallen, weil erstens er ist selber Gott. Er gibt sich selbst, weil er weiß, was dadurch zustande kommt. Deshalb gefällt es Gott, weil er weiß, dass er dadurch Leben bringt, weil er die Menschen dadurch mit Gott sich, mit sich selber versöhnt und Menschen dadurch in das hineinkommen, wie es von Anfang an geplant war, nämlich enge, enge Gemeinschaft mit ihm. So wie es am Anfang bei der Schöpfung gedacht war. Und es war der Plan, die Menschen wieder dahin zu bringen. Aber wir wissen, dass durch den freien Willen der Menschen damals und durch ihre Rebellion der Tod in die Welt kam. Und seither sind und waren alle Menschen dazu bestimmt, in den Tod zu gehen, zu sterben. Im Reich der Toten auch zu enden. Weil der Feind durch die Sünde in unserem Leben das Recht hat, auch Menschen im Tod zu behalten. Und Gott wollte das nicht. Gottes ursprüngliche Idee war, in enger Gemeinschaft mit dem Menschen zu sein. Also musste die Macht des Todes gebrochen werden. Und auch wieder, Gott macht es nicht, jetzt breche ich einfach die Macht des Todes. Er macht es nicht so, sondern er hält sich an seine eigenen Aussagen, er hält sich an das, dass er auch dem Menschen die Erde untertan gemacht hat und hat gesagt, herrscht über sie. Und der Mensch hat es weitergegeben an den, dem er gehorcht hat, nämlich den Fürsten dieser Welt. Und seither ist die Welt unter der Macht dieses Fürsten, unter der Macht des Feindes. Und deshalb ging auch dieses Brechen dieser Macht des Todes nur durch einen Menschen, weil Gott sich selber an sein Wort hält. Und es geht auch nur durch einen Menschen, der selber nicht im Tod behalten werden kann. Nämlich einen, der ohne Sünde war, der in nichts, nicht mal in einem kleinen bisschen, sich Satan gebeugt hat und ihm in irgendeiner Weise gehorcht hat. Und so jemand kann nicht im Tod behalten werden. Und das ist Gottes Plan. Jemand, der deshalb auferstehen konnte, und das konnte Gott nur selber tun. Und deshalb schickt sich Gott selber. Johannes 3, Vers 16, dieser ganz bekannte Vers. Lass uns den doch einfach mal gemeinsam lesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist Gottes Plan. Deshalb ist Jesus gekommen, um an unserer Stelle zu sterben und wieder aufzuerstehen und dadurch die Macht des Todes ein für alle Mal zu brechen, sodass wir die Hoffnung haben, dass wir auferstehen, dass wir nicht im Tod behalten werden. Dass du, wenn du glaubst, du wirst nicht im Tod behalten werden. Du bist zum Leben durchgedrungen. Waldemar, wenn er geglaubt hat, er ist zum Leben durchgedrungen. Er ist in Jesus. Der Tod, er hat keine Gewalt mehr über ihn und auch nicht über uns, wenn wir zu Christus gehören. Aber um aufzuerstehen, musste Jesus erst einmal sterben. Nicht nur kommen und leben, sondern auch erst mal sterben. Ich habe gestern im neuen IDEA in dem Magazin eine Rezension gelesen zu einer ZDF-Dokumentation am Karfreitag, die hieß: Warum musste Jesus sterben? Hat die zufällig jemand? Ah, nee, ihr wart ja alle hier. Ich glaube, sie kam abends. Hat die jemand gesehen? Also, sie muss fürchterlich gewesen sein, ja? Ist das so? Auf jeden Fall, der Rezensent. Er hat geschrieben, es wurde offensichtlich so dargestellt, dass der Tod von Jesus am Kreuz wie so eine Art Betriebsunfall war. Also im Sinn von, das war doch so ein guter Mensch, aber die Umstände, dass halt die Juden da gerade so drauf waren und irgendwie der römische Machthaber da jetzt irgendwie gerade seine Macht zementieren wollte, dann war das irgendwie halt wie so ein, das wurde ihm irgendwie zum Verhängnis. Ja, und so wurde das dargestellt. Von wegen Betriebsunfall. Von wegen Betriebsunfall. Höchste göttliche Planung und Überlistung des Feindes. Das war's. Und nicht ein zufälliges Verhängnis. Hört mal, was Jesus zu Andreas und Philippus sagt. Nach dem Einzug in Jerusalem, da sagt er zu ihnen: Die Stunde des Menschensohns ist gekommen. Johannes 12, 31. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Er bezieht sich ganz klar darauf und sagt: Bisher hat dieser Fürst der Welt geherrscht. Über die Welt und auch über den Tod. Und was sagt er jetzt? Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Halleluja. Ja. Er spricht davon, von der Erde erhöht, bedeutet sowohl das Kreuz, er wird von der Erde erhöht, aber es bedeutet natürlich auch seine Auferstehung. Und es bedeutet die Tatsache, dass er noch erhöhter geht, nämlich zurück zum Vater geht und zur Rechten des Vaters im Zentrum der Macht des Universums sitzt. Allmehr geht nicht. Und er sagt, der Zeitpunkt ist gekommen mit dieser Kreuzigung, dass der Fürst dieser Welt hinausgeworfen wird und fortan keine Macht mehr hat. Und Jesus wusste natürlich was Satan nicht wusste, dass er sterben und dann wieder auferstehen wird, um jeden, der an ihn glaubt, vom Tod zu befreien. Ein Plan, um alle Menschen wieder zu sich zurückzuholen. Menschen aus allen Nationen, aus der Herrschaft des Feindes, so wie wir es im ersten Vers gelesen haben, aus dem Reich der Finsternis herauszuholen, zurück in diese eigentliche Bestimmung von Menschen, wirklich mit Gott verbunden zu sein und mit ihm zu leben. Das war der eigentliche Plan. Und interessant ist, dass Jesus nicht mal seinen Jüngern vorher, vor einem bestimmten Zeitpunkt, seinen Jüngern das auch nicht klar gesagt hat. Er hat es ab einem bestimmten Zeitpunkt gemacht. Und den wollen wir uns mal anschauen. Und ich muss euch ehrlich gesagt sagen, das, was ich jetzt da auch weitergebe, diese Zusammenhänge, die waren mir, bevor ich mich jetzt nochmal mit dem Thema so eindrücklich beschäftigt habe, waren die mir nicht bewusst und teilweise auch nicht wirklich bekannt. Jesus erzählt, wie er mit seinen Jüngern an einen Ort ging, der hieß Caesarea Philippi. Schon Matthäus 16 lesen wir das. Und ich habe das bisher gelesen, aber wie so oft, ja, Caesarea Philippi sagt mir nichts, dachte, ja, ist halt irgend so ein Ort. Habe ich immer drüber gelesen. Hat irgendjemand von euch sich schon mal mit Caesarea Philippi beschäftigt? Ich auch nicht. In diesen vielen Jahren, ich habe überhaupt nicht gewusst, was, ja und jetzt? Und erst jetzt eigentlich, wo ich mich mit dem beschäftigt habe, habe ich überhaupt erfahren, was das für ein Ort ist. Caesarea Philippi ist der römische Name von diesem Ort. Und dieser Ort, der liegt, also eigentlich der Name zur Zeit von Jesus, der war Banias oder Paneas hieß der. Und dieser Ort, der liegt in einem Gebiet, das im Alten Testament als Bashan bekannt war. Das ist eine Hochebene in Kanaan, östlich vom See Genezareth, heutiges Syrien. Und Bashan wird im Alten Testament eigentlich immer mal wieder erwähnt. Wir haben es auch am Freitag erwähnt. Wisst ihr es noch? Da kam es mal vor. Das war nämlich das Herrschaftsgebiet von Og, von dem König von Og. Und der König von Og war ein Riese, war einer der Riesen. Und es heißt, in der Bibel heißt es selber, in 5. Mose 3, dass dieser Herrscher von diesem Land Bashan, dass er der letzte übrig gebliebene von den sogenannten Rephaim war. Das waren die Nachkommen dieser gefallenen Engel. Und er war der Letzte, der im Prinzip zu diesem Kult auch gehörte, die diese Totengeister bedient haben, beziehungsweise die selber dann auch die Geister dieser Menschen als diese Totengeister bezeichnet wurden. Das heißt, wir haben hier einen Ort, in dem der Totenkult riesig ist. Ja, die Macht des Todes regelrecht angebetet wird. Die Kanaaniter, die da lebten, das gehört ja zum Land Kanaan, die glaubten sogar, dass Bashan das Tor zur Unterwelt enthielt. Ja, für die war das Tor, und das Tor zur Unterwelt wird auch noch anders bezeichnet, nämlich die Pforten der Hölle. Die Pforten der Hölle, als das wurde dieser Ort gesehen. Das Gebiet war außerdem ein führendes Zentrum für die Baalsanbetung. Ja, das können wir auch nachlesen, das wissen wir, kannst bei Wikipedia schauen, aber du kannst auch in der Bibel lesen. Ja, genau das war's. Baal, wie wurde Baal symbolisiert? Das wissen wir aus ganz vielen Stellen. Mit Stieren, ja, ganz oft Baals Anbetung über Stiere. Stiere und Kühe. Und Bashan kommt auch vor in Psalm 68 ist die Rede davon, dass Gott sich aus dem Gebiet der Feinde Beute zurückholt. Da ist dieser bekannte Vers drin. Eine große Schar von Evangelisten macht Beute. Kennt ihr den Vers? Macht Beute in diesem und holt vom Feind Gebiet zurück. So, Gott holt seine Herrschaft zurück. Und in diesem Psalm wird ganz genau erwähnt eben Bashan. Das ist in Bashan, wo der Herr triumphiert über die Feinde. Und als wäre das nicht schon, wir sehen gleich, wo der Zusammenhang ist, als wäre das nicht schon krass, in der Zeit von Jesus haben sich praktisch diese Heiligtümer von diesem Baal-Heiligtümer haben sich gewandelt. Mit der griechischen Besetzung durch Alexander den Großen haben die Griechen übernommen und sie haben da auch Heiligtümer ihrer griechischen Götter hingesetzt, und zwar des griechischen Gottes Pan. Ja, Paneas, ja, Pan. Pan wurde da angebetet. Pan ist übrigens, wer sich in griechischer Mythologie ankennt, Pan ist der tatsächlich so aussieht, wie der Teufel oft im Mittelalter dargestellt wurde. Ja, mit Schwanz und diesen Ohren und so weiter. Da kommt eigentlich diese Darstellung vom Feind her. Eigentlich vom Gott Pan. Weil wir wissen, der Feind hier in der Bibel wird er nur als körperlos beschrieben. Und die Menschen haben sich so dadurch ein Bild gemacht. Aber was wir sehen ist, dass auch in diesem Heiligtum für Pan, das wurde auch als Mittlung zur Totenwelt gesehen. Also auch wieder Pforten der Höhle, Tor zur Unterwelt. Und genau an diesem Ort, hier an diesem Ort, da fragt Jesus Petrus, wer sagt ihr, dass ich bin? Erst fragt er, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und dann fragt er sie, wer sagt ihr, dass ich bin? Und dann kommt dieses Wort von Matthäus 16. Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und dann geht's weiter und er sagt, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Jesus stand also hier an dieser Kultstätte des Totenreichs, als er ankündigte, dass die Pforten der Hölle der Gemeinde nicht standhalten wird und auch noch, dass er der Gemeinde die Vollmacht gibt, diese Mächte zu binden und Gefangene zu lösen. Ist das nicht krass? Und er kündigt eigentlich schon an, hier, genau darüber wird dieser Triumph gehen. Und das ist natürlich eine absolute Provokation für diese Mächte, die dort im Gange sind. Und dann kommt noch was dazu. Caesarea Philippi war am Berg Hermon. Das ist so am Rand vom Berg Hermon. Ein ganz hoher Berg. Höchster Berg von Syrien, glaube ich auch. Und in Richter 3, Vers 3 findet sich ein Hinweis darauf, dass auf dem Hermon heidnische Kulte von Kanaanitern besonders waren und deswegen wird der Berg dort als Baal Hermon bezeichnet. Also im Buch Richter in der Bibel, ja, sehen wir Baal Hermon, auch ein Riesenanbetungszentrum für Baal. Und genauso wie Baschan war Hermon offensichtlich in besonderem Zusammenhang mit diesen Mächten. Und jetzt, was geschah einige Tage später? Was wir einige Tage später nach diesem Bekenntnis von Petrus sehen in Markus 9, da heißt es, nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Umgestaltet heißt, wir wissen aus der Bibel, ja, seine Kleider waren strahlend weiß. Also es war unglaublich, Elia und Mose erschienen. Also diese Verklärung, wie sie auch genannt wird. In der Bibel steht, das war ein hoher Berg. Mehr steht nicht drin. Es heißt nicht, welcher Berg. Es war wir wissen, dass es ein hoher Berg war. Und in der Kirchengeschichte wurde daraus der Berg Tabor gemacht. Das war aber nicht von Anfang an so. Am Anfang war das nicht klar, welcher Berg. Und die haben sich ein bisschen so gezofft. Ja, welcher Berg ist es jetzt? Und erst im Verlauf der Kirchengeschichte hat man gesagt, das ist der Berg Tabor. Erika und ich, wir waren dort auf dem Berg Tabor. Da ist auch diese Verklärungskirche und alles. Und es wird gesagt, das ist da, wo Jesus verklärt wurde. Einige Leute, die sich sehr intensiv mit dem Alten Testament beschäftigt haben, die sagen, das war nicht der Berg Tabor, das war der Berg Hermon. Und halten das für wahrscheinlicher. Und ich ehrlich gesagt, ich denke, ich halte es auch für wahrscheinlicher, weil ich einfach glaube, dass mit dieser Verklärung jetzt spätestens allen klar war, im Sichtbaren für die Jünger, als auch im Unsichtbaren, diese Mächte dort, die haben das doch mitbekommen, ja, dass da irgendwas im Gange war. Irgendwas war da im Gange. Und ab diesem Zeitpunkt sehen wir dann, dass Jesus auch mit seinen Jüngern über seinen Tod ganz offen spricht und sagt, ich muss sterben und nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Ganz deutlich nach diesem Zeitpunkt redet er darüber und legt dieses Geheimnis offen. Was machten die Jünger wieder? Sie machen nicht, okay, danke, dass du es uns vorher sagst, dann sind wir nicht überrascht. Nein, die geraten in Panik und was, wie? Und irgendwie, sie verstehen es ja auch gar nicht wirklich. Aber Jesus wusste, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen war, um Gottes Plan zu erfüllen. Eine Woche später zog Jesus in Jerusalem ein. Und jetzt war es Zeit, für die Gewalten und Mächte zurückzuschlagen. Jetzt war dieser Zeitpunkt gekommen, wo sie gewusst haben, ach so, jetzt haben wir ihn, jetzt ist er dran. Und die führenden Juden, die haben ja vorher schon den Plan gehabt, Jesus irgendwie umzubringen. Also da sehen wir schon, dass der Feind auch wirklich die führenden religiösen Leute dazu gebracht hat, das zu tun. Und jetzt kommt aber noch was hinzu, das lesen wir in Lukas 22, Vers 3, nämlich Judas. Wir denken manchmal, ja, Judas hat einfach, ja, er war geldgierig und wollte halt einfach irgendwie da irgendwas tun. Aber wir lesen in der Bibel anderes. Wir lesen in der Bibel, Lukas 22, 3, da fuhr Satan in Judas. Und das ist schon eine krasse Aussage. Ja? Aber genauso steht es in der Bibel. Das heißt, wir sehen, dass Judas das nicht irgendwie aus eigenen Stücken gemacht hat, sondern dass da wirklich Mächte hinten dran standen, die jetzt nicht nur, dass sie die jetzt eine Gelegenheit gefunden haben, wie sie Jesus dranbringen können. Weil sie ja wussten, also die haben ja gesehen an Jesu Leben, dass da keine Schuld war. Aber sie haben gewusst, sie müssen ihn jetzt irgendwie anders drankriegen. Und dann kommt die Geschichte, wissens, der Verrat im Garten, der Prozess gegen Jesus. Und schließlich kommt also Jesus vor den Hohepriester, Kaiphas. Und als er da vor Kaiphas steht, der klagt ihn also an und sagt, viele haben, da waren Menschen, die haben gegen dich ausgesagt. Und dann, du hättest Gott gelästert. Und dann sagt er direkt zu ihnen, sag uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Weil wenn Jesus jetzt antwortet, ja, dann können sie ihn umbringen und das Todesurteil vollstrecken. Ja, weil das wäre Gotteslästerung. Ja, wenn ein Mensch sagt, er ist Gott, darauf stand das Todes, die Todesstrafe. Und wie antwortet jetzt Jesus? Er antwortet nicht einfach nur ja. Er antwortet, du hast es gesagt. Also erstmal so eine ganz kryptische Antwort, du hast es gesagt. Er sagt nicht, ich habe es gesagt. Ja, er sagt, du hast es gesagt, aber bestätigt es natürlich dadurch. Und dann setzt er aber einen drauf. Und das finde ich sehr interessant. Auch über das habe ich bisher immer weggelesen. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Diese Antwort ist jetzt zweierlei. Sie enthält den Plan und ist gleichzeitig das Todesurteil. Sie enthält den Plan, weil wir sehen, Jesus zur Rechten der Macht. Er hat die Macht an sich genommen. Er hat triumphiert über alle anderen Mächte. Das bedeutet gleichzeitig eben die Entmachtung des Feindes. Und andererseits war es das Todesurteil wegen Gotteslästerung, weil Jesus natürlich hier das nicht einfach so gesagt hat, sondern hat eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert. Oder mehrere Stellen, kann man sagen. Und Kaiphas, ich meine, das war der hohe Priester, der kannte doch die Schriften, ja, der wusste, was da drin steht. Der hat ganz genau verstanden, was Jesus da gesagt hat. Erstens mal der Ausdruck, der kommt auf den Wolken, das war eindeutig für Gott reserviert. Ja, nur Gott kam auf den Wolken. Psalm 104 oder in Daniel 7, da haben wir diesen Thron und dann ist nebendran dieser Menschensohn, der auf den Wolken kommt. Ja, in der Vision von Daniel. Und dann heißt, dieser Sohn Gottes, der alle Macht und Herrlichkeit bekommt. Und der Kaiphas wusste das. Ja, natürlich kannte er das. Und deswegen hat Kaiphas auch so krass reagiert. Ja, der war ja außer sich, heißt er schrie. Und wir kennen dann die Geschichte der Kreuzigung. Der Hohe Rat bringt Jesus vor Pontius Pilatus, sie sagen selber, wir haben selber jetzt mit eigenen Ohren gehört, Gotteslästerung, du musst sterben. Und sie bringen ihn vor Pontius Pilatus, der will nichts damit zu tun haben eigentlich. Ja, und dann hat er aber irgendwie, fürchtet er das Volk und er lässt das Volk entscheiden zwischen Jesus und einem Verbrecher. Und was wählt das Volk? Kreuzige ihn, ja. Wählt den Verbrecher und ruft und schreit, kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Und für die Jünger sieht es so aus, als wäre alles am Ende. Und ich stelle mir vor, wie die finsteren Mächte sagen, yes, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn zur Strecke gebracht. Aber auch die Kreuzigung und der Tod des Messias war schon verborgen in den alten Schriften. Als Geheimnis, zum Beispiel in Psalm 22, der als Leidenspsalm bekannt ist. Wir kennen den in Auszügen. Ich werde jetzt auch nur einige Verse lesen. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kommt euch das bekannt vor? Das ist das, was Jesus am Kreuz gerufen hat. Hier haben wir Psalm 22. Von wann ist der? Das ist ein Psalm von David. 1000 Jahre. Bevor das geschehen ist, 1000 Jahre vorher, schreibt David im Psalm, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die mich sehen, spotten über mich, verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf Jahwe gewälzt oder er hat sich auf Jahwe verlassen, der mag ihn jetzt retten. Hat es nicht jemand gesagt zu ihm, als er am Kreuz hing? Soll er sich doch selber retten, ja? Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. So wird es beschrieben, als ihm dann diese Flüssigkeit gereicht wird am Kreuz. Denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Steht schon in diesem Psalm 22. Und später steht in diesem Psalm noch, sie haben das Los über meine Kleider geworfen. Das ist dieser bekannte Psalm 22, der schon vorausdeutet, diese prophetische Vorschau auf die Kreuzigung. Aber wir spüren da drin auch, wie schwer das war. Ja? Ich habe jetzt einiges weggelassen, aber auch dieses Leiden, das da drin gesteckt hat, da in dieser Kreuzigung. Und jetzt schauen wir uns mal Vers 13, 14 an von diesem Psalm. Den habe ich übersprungen. Am Kreuz. Viele Stiere haben mich umgeben. Ich hab früher immer gedacht, hey Stiere, was machen die jetzt da? Viele Stiere haben mich umgeben, starke Stiere von Baschan mich umringt. Sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Was sind das für Bilder? Die Stiere von Baschan und der brüllende Löwe. Haben wir von dem nicht heute auch schon gehört? Ich bin mir sehr sicher, dass diese Stellen auf die Dämonen, auf die Mächte der Finsternis abzielen oder verweisen, die hier vermeintlich mit Jesu, oder zumindest denken es eben sie das, dass sie mit Jesus hier ein Ende machen am Kreuz. Ihn bedrohen und letztendlich auch wirklich zu Tode bringen. Und ich glaube, dass diese feindlichen Mächte auch wirklich dachten, sie hätten gewonnen. Und spätestens dann, als Jesus ins Reich der Toten hinabstieg, haben sie gedacht, sie hätten gewonnen. Ja, jetzt haben wir den auch im Reich des Todes. Das lesen wir im Epheserbrief. Wir sagen es auch im Glaubensbekenntnis, oder? Apostolisches Glaubensbekenntnis. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Jesus ist in das Reich der Toten hinabgestiegen, da, wo dieser Herrscher über den Tod bisher geherrscht hat. Und da haben sie, denke ich, gedacht, so, jetzt haben wir gewonnen. Aber was hat Jesus denn dort gemacht im Reich des Todes? Was hat er denn getan? Das lesen wir in 1. Petrus 3, Vers 18, was er dort gemacht hat. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Damit er uns zu Gott führte, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und in diesem ist er hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete. Zu diesem Vers gibt es ganz, ganz viele Auslegungen. Aber das Griechische, und viele haben da versucht draus zu machen, dass Jesus noch irgendwie den Toten predigt, uns Evangelium verkündigt oder sonst was. Aber das, was hier geschieht, ist was ganz anderes. Und dieses Wort für predigen, das ist nicht das Gleiche, das für benutzt wird, um das Evangelium zu verkündigen, sondern dieses Wort, das oft in unseren Bibeln mit Predigen, ich weiß nicht, wenn ihr eine mit Anmerkung habt, da steht bestimmt eine Anmerkung dazu, dass das nicht wirklich Predigen heißt, sondern dass es heißt ausrufen, verkündigen, also die Aufgabe eines, kennt ihr das von früher, diese königlichen Ausrufer, diese Herolde? Da-da, da-da, ja? Das sind Ausrufer. Und dieses Wort, diese Verkündigung, das steckt dahinter, hinter diesem Wort. Beschrieben wird diese Tätigkeit, die offiziell und mit Autorität des Herrschenden aussagt, dass etwas gilt oder in Kraft ist. Was Jesus nicht gemacht hat, dass er hier im Totenreich die Mächte entwaffnet hat, indem er nochmal gegen sie gekämpft hat. Das hat er nicht gemacht, das sagen auch manche, das ist Quatsch. Sondern er hat seinen Sieg verkündigt. Die Ausrufer, die Herolde, sie haben oft auch einen Sieg verkündigt. Dem Volk den Sieg verkündigt. Ist das nicht stark? Das ist das, was Jesus gemacht hat. Wir haben am Freitag uns angeschaut, die unsichtbare Welt, diese Geister im Gefängnis, von denen lesen wir in Judas, im Judasbrief. Das sind diese gefallenen Engel, das sind diese Mächte der Finsternis. Denen hat Jesus den Sieg verkündigt. Sie haben vorher den Plan nicht gekannt. Jetzt geht Jesus ins Totenreich. Die freuen sich, yes, den Hammer. Und Jesus sagt, nein, nein, im Gegenteil. Und er verkündigt den Sieg. Also mich begeistert es, euch ja? Ich finde es so stark. Das heißt, er hat den Sieg ausgerufen und klargestellt, dass die Macht des Feindes ein für alle Mal gebrochen ist. Die Macht über den Tod ein für alle Mal gebrochen ist. Ein für alle Mal. Und da Jesus im Geist lebendig gemacht wurde, konnte er schließlich auferstehen. An ihm wurde nichts gefunden. Der Feind hat nichts an ihm. So lesen wir das früher. Und deshalb konnte Jesus diese scheinbare Niederlage in den größten Triumph aller Zeiten verwandeln, indem er die Macht des Todes brach und den bisherigen Herrscher über den Tod so auf diese Art und Weise entwaffnete und zur Schau stellte. Ist das nicht zur Schaustellung von den Mächten, wenn er sowas macht? Ich finde schon. Ich verstehe da jetzt noch mal viel mehr. Ja, wenn es heißt, er hat die Mächte zur Schau gestellt, die haben nämlich schon triumphiert. Und dann sagt Jesus, haha, ja, so sieht's aus, Leute. Ja. Nämlich alles ist ihm unterworfen, Hebräer 2, Vers 8. Ihm, Christus, hat Gott alles unterworfen. Es gibt nichts, worüber er nicht Herr wäre. Nichts, gar nichts. Aber, und dann kommt dieser Hinweis, im Moment können wir das freilich noch nicht erkennen. Ja, und so geht's uns doch. Ja, wir sehen noch nicht alles, was da geschehen ist, was Christus erwirkt hat. Weil wir sehen, es ist noch so viel Böses in der Welt. Es sind noch so viele Dinge, die geschehen. Und wir haben manchmal Schwierigkeiten, diesen ultimativen Sieg von Jesus wirklich zu sehen. Und es ging denen damals auch schon so. Aber der Sieg steht fest. Und was auch feststeht, ist die Rettung in Jesus, die wir in ihm jetzt schon haben. Das steht jetzt schon fest. Aber wenn wir vieles noch nicht sehen können, die Rettung in Jesus steht fest, wenn wir an ihn glauben. Denn dieser Vers, er geht weiter. Im Moment können wir das freilich noch nicht erkennen. Doch Jesus sehen wir bereits. Also vieles sehen wir noch nicht von dieser Herrschaft. Doch Jesus sehen wir bereits, der für kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde, also der Mensch wurde, geringer als die Engel heißt, er wurde Mensch. Und jetzt wegen seines Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit auf diese Weise Gottes Gnade zu allen Menschen käme. Er selber nimmt den Tod auf sich, damit wir von dieser Gnade Leben haben. Weil Gott viele Menschen als seine Kinder in die Herrlichkeit führen wollte, hat er den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden vollkommen gemacht. Das war der angemessene Weg für ihn, der Ursprung und Ziel aller Dinge ist. Das war der angemessene Weg für ihn, der Ursprung und Ziel aller Dinge ist. Das ist Gottes Weg. Durch das Leiden von Jesus am Kreuz und durch seine Auferstehung Menschen zurück in die Gemeinschaft mit ihm zu bringen. Einfach aus Gnade. Und es gilt für jeden von uns hier, die wir schon zu ihm gehören, dass wir wissen, dass wir erkauft sind mit seinem Blut, dass die Macht des Todes tatsächlich gebrochen ist und dass, auch wenn wir vieles noch nicht sehen, dass dieser Sieg absolut feststeht und dass wir uns auf den stellen können. Und wenn du heute hier bist und du gehörst noch nicht zu Jesus, Jesus ist der, der dir Leben anbietet. Er sagt, für alle, die glauben, steht dieser Weg offen. Er will, dass du zu ihm kommst. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Er will nicht, dass du stirbst und im Tod bleibst. Und deswegen rufe ich auch hier an Jesus Stadt auf als Botschafter und sage, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit diesem Gott, der liebt, unendlich liebt. Wir haben vorhin gesungen, unendliche Liebe. Der dich im Blick hat, der nicht will, dass du im Tod bleibst. Der nicht will, dass du verloren gehst, sondern der will, dass du ewiges Leben hast in ihm. Lass dich rufen, lass dich versöhnen mit diesem herrlichen Gott. Und Vater im Himmel, ich danke dir so für diesen Rettungsplan, der verborgen war, der so, dass die Mächte ihn nicht verhindern konnten. Herr, ich danke dir, dass du so souverän bist. Ich danke dir auch, dass du nicht einfach das durch den Schnipsen machst, sondern dass du ein verlässlicher Gott bist, der sich an sein Wort hält. Und ich danke dir, dass du das auch nicht irgendwie willkürlich so, dass wir das irgendwie immer nur im Nachhinein mitkriegen machst, sondern dass du Offenbarung geschenkt hast. Dass du uns einweist in deine Geheimnisse. Du sagst, dass wir wirklich durch deinen Geist auch diese Geheimnisse entdecken können und sehen können, was eigentlich dein Plan war und auch was dein Plan ist, auch heute noch mit uns, wenn wir zu dir gehören, wie du uns leiten möchtest, wie du uns dieses Leben in Fülle geben möchtest. Oh Herr, das wünsche ich mir so, dass wir unser Leben leben, nicht einfach nur gerade so auf den Tod hinleben mit der Gewissheit, ja, Hauptsache wir sind gerettet, sondern dass wir immer mehr in deine Pläne eingeweiht werden und verstehen, was du eigentlich vorhast. Herr, ich danke dir so für diese Rettung, die wir hier an Ostern feiern, für deinen Tod, für deine Auferstehung, für diesen größten Triumph aller Zeiten. Ich danke dir, dass du dadurch die Macht des Todes gebrochen hast, dass wir nicht länger unter Herrschaft des Todes sind, sondern dass wir Lebendige sind, dass wir leben, auch wenn wir sterben. Ich danke dir so, Herr, du bist die Auferstehung und das Leben. Du, Jesus, bist die Auferstehung und das Leben. Amen.